das macht mich auch glücklich. Also ich will einfach so einen Ort schaffen, wo sowohl das Team als auch die Mitarbeitenden, also einfach alle, auch die Kunden, wo die gerne hingehen, wo das ein Ort ist, wo Ideen willkommen sind, wo man sich wertgeschätzt fühlt, wo man ja Inspiration vielleicht sogar findet und eben nicht nur 9-to-5 machen muss, Montag bis Freitag, und man zählt immer die Tage und Stunden, bis man endlich wieder Freizeit hat. Und das haben wir von Anfang an so implementiert. Also mit der ersten Praktikantin, die haben wir jede Woche, jeden Monat gefragt, sind das die Aufgaben, die dich erfüllen, die dir Spaß machen, wo du das Gefühl hast, du lernst hier richtig was.
Direkt nach dem Studium gegründet. Denn das Gründerteam hatte sich bereits gefunden. Jeder brachte etwas anderes mit. Sie, das Wissen aus ihrem Wirtschaftsingenieurstudium und, naja, das Problem. Denn sie hatte chronische Hüftschmerzen und lief von Therapeut zu Arzt und wieder zurück. Aber es ließ sich keine pathologische Diagnose finden. Bei ihrer Tätigkeit in der studentischen Unternehmensberatung traf sie Wolfgang, der Erfinder eines speziellen Ganganalysesystems, und damit wurde auch ihre Ursache gefunden. Schnell war klar, dass sie ihre Leidenschaft für das Lösen von Problemen und damit aus den verschiedensten Blickwinkeln auf ein Thema zu schauen, als Gründerin richtig gut gebrauchen kann. Privat wechselt sie auch gern mal das Medium und nutzt jede Möglichkeit, die ihr der Boden sie bietet, sei es Schwimmen oder Suppen oder gar Segeln. Oder mal ganz entspannt beim Aufpassen Trash-TV auf dem Sofa rumflacken. Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Begrüßt mit mir Julia Zimmermann, Co-Founderin von eVersion.
Ja, hallo Nadine. Schön, dass ich heute hier sein darf bei deinem Femture-Podcast zum Thema auch vor allem Medizin-Startups. Ich freue mich riesig und bin gespannt auf deine Fragen.
Genau, dann starten wir auch genau gleich rein. Ihr entwickelt Schuhsohlen mit Sensortechnik und die verbindet sich dann mit dem Handy. Und das hat den Vorteil, dass ihr genau den Gang messen könnt, nämlich dann, wenn man es braucht, wenn es weh tut.
Ja.
Und du sagst, jede Person, mit der du sprichst, sagt, eigentlich habe ich das auch, ich kenne das. Also eigentlich ein unsexy Thema, oder? Mag ja keiner so richtig drüber reden. Aber es ist eben ein weit verbreitetes Problem. Wie hat dir denn bei der Gründung geholfen, dass du selber das Problem hast? Und hilft dir das vielleicht auch jetzt noch so im harten Startup-Leben, da die Motivation oben zu halten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das war auf jeden Fall überhaupt mal so der Startschuss. Weil ich finde immer, ein Startup braucht eben eine tolle Idee und es muss ein richtiger Problemlöser sein, damit man überhaupt das weiterverfolgt. Also das war mir schon immer wichtig. Ich hatte immer diesen Gründungsgedanken irgendwo tief in meinem Bauch. Aber es war mir ganz wichtig, nicht irgendein Hoodie-Startup zu machen oder irgendwas, was es vielleicht auch schon gibt, sondern es sollte wirklich was sein, wo man ein echtes Problem löst und wirklich Menschen auch helfen kann. Und ja, dadurch, dass ich selber das Problem hatte und mir auch selber dann damit ja helfen konnte, es war eine Steilvorlage eigentlich dafür, das auch umzusetzen. Und natürlich hilft es auch heute noch ganz oft. Also ich glaube, das kennt jeder Gründer und jede Gründerin, wenn man einfach mal einen Durchhänger hat, wenn man wieder vor Herausforderungen steht, dann fragt man sich natürlich schon manchmal, warum mache ich das eigentlich? Und wenn man dann selbst sagen kann, ja, für meine eigene Gesundheit, dann ist es halt unschlagbar eigentlich. Also das klingt jetzt vielleicht egoistisch im ersten Moment, aber klar, ja, es ist einfach ein großer Punkt, dass man selbst eben davon betroffen ist, dass man sich selbst und anderen damit helfen kann. Und dann kommt man sehr schnell aus seinem Durchhänger dann auch wieder raus.
Absolut. Und du hast zwei ganz wesentliche Kernelemente gerade genannt. Das eine ist, man muss wirklich ein Problem lösen, weil dann kommt die Problemlösung, sprich die Idee des Startups, auch wirklich beim Kunden an und kann auch dann Traction aufbauen. Das ist ja auch so ein wesentlicher Entscheidungsfaktor, wie Startups dann erfolgreich werden können. Und bei dir kommt noch ergänzend hinzu, nicht nur, dass es das Problem gibt, sondern du hast auch die existierenden Problemlösungen getestet und eben erkannt, wo die an ihre Grenzen kommen. Und ihr könnt dann genau da reingehen, wo die Schnittstelle ist zwischen dem Offline-Angebot, was es eben gerade gibt, sei es beim Arzt, sei es beim Therapeuten, hin zu der Verbindung, dass ihr das digitalisiert und damit viel näher an der Situation dran seid, in der man es bewerten muss.
Genau, und auch eben Ganganalyse viel zugänglicher zu machen. Weil aktuell, klar, gibt es so Laufanalysestationen irgendwie bei Sportgeschäften, die sind aber natürlich nicht so auf die Gesundheit und dieses präzise medizinische, wie wir das jetzt machen können, wie es vorher zum Beispiel in Kliniken möglich wäre, aber die wenigsten Menschen kommen da überhaupt hin.
Das müssen dann schon die richtig harten Problemfälle oder Krankheitsfälle in dem Fall ja sein. Und ihr sagt, nee, wir machen das für alle, weil von einem guten Gang kann jeder profitieren. Und als Mom von zwei angehenden Teenagern denke ich mir, dieses Geschlurfe da.
Auf jeden Fall, ja.
Da die Info aufs Handy, Junge, richte dich mal auf, das hilft dir.
Ja, langfristig auf jeden Fall der bessere Ansatz, ja, wenn man viele Probleme vermeiden möchte.
Und ihr als Gründerteam, ich habe es angedeutet, habt euch recht früh gefunden und ihr seid aus 5 ganz unterschiedlichen Bereichen zusammengekommen.
Oh ja. Also,
das heißt, wir haben den Wolfgang, der diese Ganganalyse entwickelt hat und da eben auch der Experte ist. Ihr habt den Timo, den Unternehmer, Max, der Sportwissenschaftler, Lukas, der ITler und Julia, naja, BWLerin und das Problem. Und auch alterstechnisch habt ihr eine ganz ungewöhnliche Konstellation. Von 25 bis 65 deckt ihr alles ab.
Ja, das findet man, glaube ich, nicht so häufig in so jungen Startups. Aber ja, ich glaube, deine Frage geht noch weiter.
Ja, absolut. Also Diversity steht da ja wirklich ganz front ab. Und wie erlebt ihr das denn in der Zusammenarbeit? Wie könnt ihr denn da die Vorteile daraus generieren, dass ihr so breit auf die Entwicklung draufschaut?
Ja, also ich bin immer ein Fan von Beispielen liefern. Das fällt mir immer am leichtesten, dann das zu beschreiben. Und zum Beispiel müssen wir als Medizintechnikunternehmen zum Beispiel eine Risikobewertung machen. Und bei dieser Risikoanalyse zu unserem Produkt, da merkt man das zum Beispiel dann wieder total, weil wir alle aus ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten, würde ich fast schon sagen, kommen. Ja, wir haben ganz unterschiedliche Erfahrungen in unserem Leben gemacht. Wir stehen an unterschiedlichen Lebenspunkten. Und wenn man dann gerade so eine Risikobewertung macht, dann kommen bei jedem ganz andere Themen raus. Also bei mir sind es dann eher so Sachen, ja, kann das explodieren? Bei jemand anderem ist das eher so, ja, ist das bequem? Also ich glaube, da kommen einfach so, ja, die ganz unterschiedlichen Blickwinkel raus und jeder auch mit seiner Expertise in verschiedenen Bereichen ist schon enorm wertvoll, würde ich sagen, für so ein junges und kleines, frühes Team, dass wir eben so viel abdecken können. Und Herausforderungen sind natürlich dann auch gleichermaßen, wenn jeder seine eigene Brille natürlich auch mitbringt und man nicht so in einer gemeinsamen Bubble ist, wo für jeden eh alles gleich und klar ist. Da gibt es natürlich dann schon auch Situationen, wo man vielleicht nochmal mehr versuchen muss, den anderen zu verstehen, versuchen muss, Kompromisse zu schließen. Aber ich denke, das machen wir eigentlich ganz gut. Also bisher lief das alles sehr gut. Ich frage mich, wann mal so der große Knall kommt und man sich wirklich mal ein bisschen länger diskutieren muss. Ansonsten, ja, ich denke, Diversität, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Das ist einfach immer wertvoll für ein Team, für ein Unternehmen.
Ich glaube, es ist dann wertvoll und es ist auch genau diese Balance, die du gerade herausgearbeitet hast, wenn man den Mehrwert sieht.
Ja. Und wenn man sich auch wertschätzt gegenseitig, ja, und die Erfahrung auch wirklich annimmt. Gerade bei Wolfgang, er hat ja schon mal prototypisch was in die Richtung entwickelt. Und er hat dann oft schon eine voreingenommene Meinung einfach zu Sachen, weil er es schon mal erlebt hat. Und jetzt kommen da 4 neue Leute und die sagen, ja, wir wollen das aber trotzdem nochmal probieren, weil vielleicht ist es heute einfach nach ein paar Jahren anders. Und dann immer so einen schmalen Weg zu finden zwischen ihm, wo er sagt vielleicht, ja, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Und uns dann, die dann sagen, ja, wir wollen es nochmal neu versuchen. Aber natürlich auch Arbeit nicht doppelt zu machen, ist ja auch wichtig. Ja, das würde ich sagen, ist auch ein schmaler Grat.
Also ein Riesenvorteil, ja, das ist ein schmaler Grat, aber es ist ein Riesenvorteil, den ihr habt. Und im Moment, so wie du es beschreibst, scheint ihr den wunderbar zu nutzen. Und ihr habt es ja auch nicht leicht. Also du hast es gerade eben angedeutet, der hat schon Prototypen entwickelt, weil ihr habt ja ein Hardware-Produkt mit Software-Komponente. Und Das unterscheidet sich ja sehr grundlegend von rein digitalen Startups, wo man einfach nur mal die Kunden akquirieren muss, testen muss, passt die User Journey einigermaßen und dann gucke ich, wie ich die Skalierung schnell hinbekomme. Da habt ihr, ja genau, du lachst. Schön wär's, gell?
Ja, schön wär's.
Ihr habt da ja andere Entwicklungszeiten und andere Herausforderungen. Was hast du da schon so erlebt?
Also wir sind jetzt nach 2 Jahren bei unserer dritten Prototypengeneration, also so roundabout. Und da haben wir, glaube ich, schon so wirklich alles erlebt. Also ja, erst zuletzt, kurz vor Weihnachten, kam eben diese besagte dritte Prototypengeneration. Wir haben sie getestet und haben kurzfristig festgestellt, dass 2 Widerstände komplett falsch gelegt wurden, wenn ich jetzt technisch da richtig informiert bin. Und wir hatten entweder einen Sensor ohne Strom oder Strom ohne Sensor. Das heißt, wir hatten halt wirklich ein komplett nicht funktionierendes Produkt. Und eigentlich war so unsere Erwartungshaltung, das war jetzt der letzte Schuss. Danach geht es wirklich so in diese serielle Entwicklung. Ja, war es ja dann aber nicht. Und dann haben wir wirklich am 23.12. noch das ganze Team zusammengerufen, die Entwicklungspartner zusammengerufen, weil wir einfach gesagt haben, wir müssen jetzt einen Schlachtplan machen, wie wir schnellstmöglich eben zu diesen funktionierenden Prototypen kommen. Weil wenn man sich überlegt, Entwicklungszeiten, dann die Bestückung, erstmal die Teilebeschaffung, die kommen aktuell aus den USA. Mhm. Also so im Endeffekt hatten wir dadurch direkt mal wieder ein Delay von 3 Monaten. Oh. Nur dadurch, dass eben dieser eine kleine Fehler da drin war. Oder ja, kleine, große Fehler. Ja, und wenn man sich halt überlegt, man hat jetzt irgendwie ein Funding für 1 Jahr, dann sind 3 Monate ja enorm viel Zeit. Und ich glaube, das ist einfach was Hardware-Startups, wo die viel mehr mit zu kämpfen haben. Bei einem Software-Startup, dann löst man vielleicht den Bug dann in einer Woche und dann macht man ein neues Release oder testet dann einfach nochmal neu. Das geht halt bei uns gar nicht. Das heißt, wir müssen wieder in diese ganzen Schleifen gehen, wieder neue Teile bestellen, wieder in die Bestückung gehen. Und das ist schon eine enorme Herausforderung, würde ich sagen. Weil man auch einfach, klar, man macht Reviews, man schaut sich die Sachen nochmal an, aber man kann halt einfach auch nicht auf alles. Also wir sind ja Menschen und wir machen Fehler und wir übersehen Dinge. Ja, und ich glaube, das ist einfach was, wo Hardware-Startups es ein bisschen schwieriger vielleicht haben als rein Software.
Das glaube ich auch. Das ist einmal die Entwicklungszeit und wie schnell man wahrscheinlich auch was fixen kann. Und das andere ist, dass du auch beschrieben hast, das ist die Abhängigkeit von Externen. Also ansonsten kann ich einfach die Software-Developer einstellen und dann setzt man sich halt am 23. nochmal hin und codet bis zum 1. Ja. Januar. Genau. Ja, aber ja. Wenn man auf Externe angewiesen ist, dann haben die natürlich auch ihre Produktionszeiten. Die haben auch größere Kunden, die sie wahrscheinlich schneller bedienen als mal so einen Prototypen, wo sie vielleicht auch eine Maschine umstellen müssen, um euch damit zu beliefern.
Und die machen Weihnachtsferien 2-3 Wochen. Das ist denen dann relativ egal. Deren Mitarbeiter sind auch nicht da. Und dann steht man erstmal doof da. Und man hat natürlich trotzdem noch Software. Also wir haben ja trotzdem auch die Softwarekomponente. Das heißt, der andere Teil fällt ja nicht einfach weg bei uns, sondern der ist ja genauso auch Teil davon.
Und das läuft runter. Habt ihr da eure eigenen Entwickler drin? Oder?
Genau, unseren Techie, den Lukas, der studiert Mathematiker. Und der macht bei uns die ganze Entwicklung. Und jetzt stellen wir ab April nochmal einen Entwickler, einen Softwareentwickler ein.
Und jetzt seid ihr schon ein recht großes Gründerteam. Mit 5, da habt ihr ja schon ein paar Leute an Bord und euer Startup ist ja auch groß am Wachsen. Und dann kommen immer mehr Leute an Bord und man wird so vom Problemlöser, wie du es gerade beschrieben hast, mehr und mehr zur Geschäftsführerin. Wie erlebst du denn diese Entwicklung bei euch und was begeistert dich denn da besonders?
Ja, du beschreibst es eigentlich wirklich ganz gut, wirklich von diesem anfänglichen ganz viele Probleme zu lösen. Jetzt mehr in die Rolle der Geschäftsführung ist natürlich auch ganz neu für mich und es geht auch schneller irgendwie, als man das erwartet hätte. Oder ja, man muss sich da auch, glaube ich, selbst persönlich sehr schnell weiterentwickeln, um in diese Rolle auch irgendwie reinzupassen, um sowohl die Verantwortung, ja, als auch die, ja, vielleicht Durchsetzungskraft und die nötige Autorität, aber auch ja, diesen Kontakt zum Team und dieses, ja, Freundesein, das man ja am Anfang ganz viel hat, so gut zu kombinieren. Und ich glaube, man bleibt trotzdem immer noch Problemlöser, auch als Geschäftsführerin. Vielleicht verlagern sich dann die Probleme und die Herausforderungen so ein bisschen. Aber was mir so auffällt, ist, ja, also was mir besonders gut gefällt, ist einfach, dass man sich jetzt dieses Team noch weiter aufbauen kann. mit den Werten, die man sich jetzt als Team über die letzten Jahre so geschaffen hat und die man auch persönlich wertschätzt und auch Dinge anders machen zu können, als man sie vielleicht in anderen Unternehmen sieht. So wirklich da so seinen eigenen Weg zu finden, seine eigene Wertekultur aufzubauen, das finde ich einfach super toll. Macht mir total viel Spaß. Und ich habe auch das Gefühl, dass es bei uns wirklich einfach auch gut funktioniert und das ist mir super wichtig. Also das macht mich auch glücklich. Also ich will einfach so einen Ort schaffen, wo sowohl das Team als auch die Mitarbeitenden, also einfach alle, auch die Kunden, wo die gerne hingehen, wo das ein Ort ist, wo Ideen willkommen sind, wo man sich wertgeschätzt fühlt, wo man ja Inspiration vielleicht sogar findet und eben nicht nur 9 to 5 machen muss, Montag bis Freitag, und man zählt immer die Tage und Stunden, bis man endlich wieder Freizeit hat. Und das haben wir von Anfang an so implementiert. Also mit der ersten Praktikantin, die haben wir jede Woche, jeden Monat gefragt, sind das die Aufgaben, die dich erfüllen, die dir Spaß machen, wo du das Gefühl hast, du lernst hier richtig was. Und das hat super funktioniert und die hat ein tolles Praktikum zum Beispiel gehabt. Und wir haben jetzt einen enormen Mehrwert daraus gezogen, weil sie die Sachen, die sie gemacht hat, super gern gemacht hat und mit 100% Engagement gemacht hat. Und dann kommen einfach auch tolle Ergebnisse bei raus. Und den Weg würde ich gerne versuchen, wenn es denn geht, auch weiter so zu verfolgen.
Oh, das hört sich wunderbar an. Und ich merke auch, wie da dein Herz aufgeht. Und man fühlt sich so richtig wohl. Und ich glaube, wahrscheinlich tropfen jetzt so die Bewerbungen bei euch rein. Also wer Interesse hat, in den Shownotes ist der Link. Ein anderes zentrales Thema bei Startups ist ja immer die Finanzierung. Und da muss man ja auch oft ins kalte Wasser springen, weil das bringt dann an der Uni ja auch keiner bei und gibt jetzt nicht so den Vorbereitungskurs, wie überzeuge ich die Investoren richtig. Und bei euch im Team warst du fürs Fundraising verantwortlich. Und das war ja bekanntermaßen sehr erfolgreich. Wie hast du das erlebt und haben da vielleicht deine weiblichen und persönlichen Skills auch einen Mehrwert geliefert?
Ja, ich glaube, darüber muss ich mal ein bisschen nachdenken. Also erstmal zum Thema Fundraising. Ja, das ist so ein ganz neues Thema, ganz neues Gebiet, wo man, glaube ich, vorher noch nie mit in Berührung gekommen ist und wo viele Menschen, die auch nicht gründen, auch vielleicht niemals in Berührung kommen werden. Also super spannend, diese Erfahrung auch überhaupt machen zu dürfen. Wir haben tatsächlich so eine kleine Vorbereitungsclass gemacht vom Gründermotor. Kann ich sehr empfehlen. Kleine Werbung hier. Das hat enorm geholfen. Also diesen ganzen Prozess, sich mal durchzudenken vorher und zu überlegen, welche Schritte gibt's denn, dass ich mal mit einem Investor überhaupt ins Gespräch komme oder mit einer Investorin. Genau, das haben wir einfach gut vorbereitet. Wir haben uns viele Gedanken gemacht. Klar, dann baut man wochenlang irgendwelche Pitch-Decks, Finanzpläne. Da haben wir uns auch an der einen oder anderen Stelle einfach nochmal einen Experten dazu geholt oder einen Berater, der dann so wirklich punktuell nochmal unterstützt. Das würde ich auch in allen Unternehmensbereichen, glaube ich, immer empfehlen, dass man nicht so sehr versucht, alles alleine zu schaffen und sich Nächte und Tage totzuschlagen, sondern einfach, wenn man merkt, ich komme jetzt hier mal nicht weiter, einfach mal noch Hilfe dazu holen, weil es beschleunigt auch oft, auch wenn es dann vielleicht ein paar hundert Euro kostet. Genau. Ansonsten, ja, Fundraising war sehr spannend, viele Gespräche gehabt. Ich glaube, was bei mir oder bei uns auch als Team so rauskam, ich hatte halt sehr viel Zeit dafür, weil wir eben ein großes Gründerteam sind. Das heißt, also ich konnte 80% meiner Zeit konnte ich Fundraising machen. Das war auch ganz wichtig, weil wir nur ungefähr 6 Wochen hatten. Das ist einer bestimmten Deadline. Genau, deshalb ging es auch recht fix bei uns. Und mir war es einfach super wichtig, auch wie mit meinem Team, das Gegenüber wertzuschätzen und jetzt nicht nur da zu klingeln und zu sagen, ich brauche Geld von dir, sondern die Person kennenzulernen, auch zu schauen, passt die auch ins externe Team, weil nichts anderes ist es ja dann im Endeffekt auch. Und ja, da einfach am Ball zu bleiben, die Leute abzudaten, mitzunehmen. Und ja, ich bin auch eine sehr ehrliche Natur. Ich versuche schon auch immer sehr ambitioniert natürlich zu wirken und unsere großen Ziele auch klar rüberzubringen. Aber ich glaube, was vielleicht eher an der weiblichen Natur liegt, vielleicht kennst du das auch, ist so eher die Bescheidenheit und die Transparenz und die Ehrlichkeit. Das hat bestimmt vielen auch gefallen, aber vielleicht auch manche abgeschreckt, weil es eben nicht so war, nächstes Jahr 10x und dann bist du Multimilliardär, wenn du jetzt heute in uns investierst, sondern halt so wie es ist. Wir sind ein Medizintechnik-Startup. Es dauert lange, aber wenn es klappt, dann wird es auch ein Brüller. So.
Jetzt kennen wir deinen Pitch-Slogan.
Wirst du vielleicht auch noch in der Reihe hier öfters hören. Ja, lange Lunte, lauter Knall. Sag ich mal, Medizintechnik.
Ja, ich glaube, da schwingen ganz viele Dinge mit. Das eine ist, den anderen wertschätzen und ihn als erweitertes Team betrachten. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, denn viele Investoren, gerade auch in dem Early-Stage-Bereich, die können ja auch ergänzend was mitbringen. Also da macht es ja auch wirklich Sinn, sich die richtigen Menschen, aber auch die richtigen Experten ins Team zu holen und da Zugang zu Wissen, Zugang zu Netzwerken, Zugang zu Kunden zu erhalten, die einem solche Investoren ja neben dem Geld, das sie mitbringen, auch noch ermöglichen können. Und wenn man da eine gute und ehrliche Vertrauensbasis hat, was kann es denn besser sein? Weil man möchte ja wirklich für eine längere Zeit zusammenarbeiten und auch erfolgreich sein.
Auf jeden Fall, ja, das kann ich auch nur unterstützen, unterschreiben. Ja, einer unserer Investoren zum Beispiel hat eine Tochterfirma im Medizinprodukte-Zertifizierungsbereich, also was Qualitätsmanagementberatung angeht. Und da haben wir jetzt auch den Zugang dazu. Und ich meine, gerade als MedTech-Startup kann einem nichts Besseres eigentlich passieren, als so eine Ressource auch zu bekommen. Auf jeden Fall.
Und du hast auch was ganz Besonderes um Weihnachten rum gemacht, oder? Da hast du dich nochmal fleißig hingesetzt und geschrieben.
Ja, stimmt. Genau, also Netzwerk ist mir einfach super wichtig. Ich liebe es, unser Netzwerk zu pflegen, unser Netzwerk aufzubauen. Es hat so lange gedauert, wirklich, bis man so ein vertrauensvolles Netzwerk auch hat, mit dem man auch alles teilen kann. Nicht nur die Erfolge, sondern auch die Probleme und die Herausforderungen. Und genau dieses Jahr an Weihnachten habe ich mir die Zeit genommen und allen, die uns dieses Jahr begleitet haben, unterstützt haben, einfach mal eine kleine Nachricht zu schreiben mit Dingen, für die wir einfach dankbar sind, dass sie das für uns gemacht haben. Vielleicht Probleme, die sie bei uns gelöst haben. Und das ist auch sehr, sehr gut angekommen. Natürlich hat es mich ein paar Abende gekostet, wo ich vielleicht auch hätte Freizeit machen können. Aber das war es mir sowas von wert. Und es war auch sehr schön, was da zurückkam. Ja, ich glaube einfach, Netzwerk kann langfristig, und das merken wir jetzt auch langsam, so ein Beflügler sein. Und ja, so wie heute, ich meine, wir haben uns ja auch über Netzwerk quasi kennengelernt. Und es ist einfach toll, wenn man dann die Möglichkeit hat, neue Menschen kennenzulernen und spannenden Projekten mitzuarbeiten. Ja, und ich denke, das passiert halt nicht von ungefähr.
Ja, die Einschätzung teile ich. Und ich meine, ihr habt ein wirklich großes Problem identifiziert. Ihr habt eine innovative, sehr zielführende Lösung entwickelt. Und ihr habt ein tolles Gründerteam und eine wirklich empathische Geschäftsführerin mit dir.
Danke.
Und du hast Glück, heute ist nämlich dein Wunschfeentag. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen?
Also dadurch, dass es hier auch um Frauen können Chef natürlich weiblich geht, wünsche ich mir natürlich, und ich glaube, damit bin ich nicht alleine, das ist eher so ein, ja, fast schon so ein 0815-Spruch. Aber ich wünsche mir einfach, dass wir das in 10 Jahren nicht mehr brauchen, dass es keine Netzwerke nur noch für Frauen oder für Männer gibt, dass wir diesen Weltfrauentag alle zusammen feiern, weil es eben keine Rolle mehr spielt. Ich weiß, wir sind noch sehr weit weg davon, wir haben noch viel zu tun, aber ich wünsche mir das einfach, dass es einfach egal irgendwann mal ist, ja, weil ich glaube, dass Unternehmen besser funktionieren, dass Länder, Regierungen besser funktionieren, wenn sie einfach gleichermaßen von Männern, von Frauen regiert werden, geführt werden. Ja, das wünsche ich mir für die Zukunft. Einfach mehr Gleichberechtigung.
Ich glaube, du hörst gerade tausende unserer Zuhörerinnen nicken und sagen, genau das wünschen wir uns. Wir wünschen uns den Weltmenschentag.
Ja, voll, auf jeden Fall.
Liebe Julia, es war wunderbar. Ich glaube, wir könnten noch ganz viel aus dem Nähkästchen plaudern, was ihr in eurem Startup macht. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei. Das wird richtig gut werden. Und liebe Hörerinnen, wenn ihr sagt, da draußen gibt es noch ganz viele tolle Frauen, die wollen wir sichtbar machen, denen wollen wir zuhören und denen wollen wir Unterstützung geben, dann hinterlasst gerne schöne Sternchen, denn das feuert den Algorithmus an, dass wir hier alle Frauen schön sichtbar machen. Liebe Julia, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe es total genossen.
Vielen Dank, Nadine. Ich fand es auch sehr schön. Und viel Spaß noch bei der ganzen Staffel zu Medizintechnik-Startups.
Genau, da kommen nämlich noch ganz tolle Frauen. Also, jetzt abonnieren. Stay tuned. Dankeschön.